Die Gummireifen des Rollstuhls quietschen auf dem frisch verlegten Laminat im Keller. Noel Martin steuert rückwärts aus dem Fahrstuhl und kommt direkt vor der Badezimmertür zum Stehen. Seine Chefpflegerin Kathleen drückt auf die Fernbedienung. Auf der Schiene an der Decke schwebt der Kran über den 46-Jährigen. Kathleen und ihre Kollegin Audrey kippen Noel Martins Oberkörper nach vorne. In einer komplizierten Prozedur ziehen sie eine Art Stoffsack unter ihn. Die Karabinerhaken an den Enden des Sacks befestigen sie am Kran. Dann drückt Kathleen erneut. Der 1,85 Meter Mann hängt regungslos und zusammengesunken in der Luft. Langsam fährt ihn der Kran ins nächste Zimmer, über eine Liege. Vorsichtig senken die Pflegerinnen Noel Martin ab und zurren seinen Körper mit zwei Gurten fest. Die Liege ist schwenkbar, der Querschnittsgelähmte wird in eine aufrechte Position gebracht. Das ist wichtig, erklärt Noel Martin später.
Damit mein Blut zirkuliert, sodass es nicht klumpt. Und das Dehnen öffnet meine Lunge, es hilft mir, besser zu atmen. Also wenn ich diese Übungen mache, komme ich einfach besser klar.
Als er wieder liegt, dehnen die Pflegerinnen seine Arme nach hinten. Der Schweiß steht ihnen auf der Stirn. Noel Martins Gesicht ist schmerzverzerrt. Mitten in der Übung steht er plötzlich kurz vor einer Ohnmacht. Er hat nicht genug Wasser getrunken.
Wenn ich ohnmächtig werde und keiner ist da, bin ich tot. Vielleicht kann ich einmal nach einer Pflegerin schreien, aber wenn du neue Pfleger hast, werden sie panisch. Ich hatte bis jetzt immer Glück. Wenn ich ohnmächtig geworden bin, war eine erfahrene Pflegerin da. Ich kann dann nichts mehr sehen. Sie muss die Armlehnen meines Rollstuhls zurückschwenken, mich schlagen, damit ich wach werde und schnell ein Glas Wasser besorgen. Deswegen habe ich immer ein Glas eiskaltes Wasser in meiner Nähe.
Nach dem Training bringt der Fahrstuhl Noel Martin wieder ins Erdgeschoss. Er will in den Garten. Es ist heiß an diesem Junitag in Birmingham. Pflegerin Audrey darf nicht von seiner Seite weichen. Sie führt ihm die Zigarette zum Mund, das Glas mit dem Strohhalm. Und immer wieder muss sie ihm die Augen auswischen. Die Fliegen lassen ihn nicht in Ruhe.
Die meisten Menschen verstehen diesen Druck nicht. Ich muss gegen Fliegen kämpfen und gleichzeitig an alles andere denken. Also im Alltag musst du einfach auf alles achten, was die Pfleger machen, auf alles, was passiert. Du musst immer oben auf sein, sonst kannst du auch gleich liegen bleiben. Das ist der Druck, der auf meinem Leben, auf meiner Existenz lastet.
Zwar ist sein Haus nun endlich wirklich behindertengerecht umgebaut, er kann mehr als nur das Erdgeschoss befahren und im rechten Arm hat er ein bisschen mehr Beweglichkeit. Aber am Grundzustand hat sich nichts geändert. Noel Martin ist Gefangener im eigenen Körper. Seit dem Abend des 16. Juni 1996, als zwei Rechtsradikale in Marlow ihn erst mit Niggerrufen beleidigten und ihm dann in einer wilden Autoverfolgungsjagd einen 7 Kilo schweren Feldstein in den Wagen warfen.
Dann kam plötzlich dieses Auto von hinten. Er machte sein Fernlicht an, blendete mich, dann hat er versucht, links gleichzuziehen, dann rechts, ich musste scharf bremsen. Und plötzlich hörte ich sowas wie einen Pistolenschuss. Mein Auto schlug in ein Loch im Boden und ich verlor die Kontrolle. Das war's.
Auch in Marlow ist es heiß, Anfang Juni 2006, einen knappen Kilometer vom Bahnhof entfernt. Dem Ort, an dem der Anschlag 1996 seinen Anfang nahm, kommt Sandro R. nach Hause. Fast 2 Meter groß, schlagsig. 3,5 Jahre Jugendstrafe hat er abgesessen für den Steinwurf auf Noel Martins Wagen. Kein Wort will er den Medien sagen und redet ohne Mikrofon dann doch. Dass er endlich seine Ruhe haben will, sagt Sandro R., dass sich ja wohl kaum einer vorstellen kann, als Hartz-IV-Empfänger mit 250.000 Mark verschuldet zu sein. Das Schmerzensgeld, das er zahlen muss. Und dass er mit Noel Martin so lange nicht reden will, bis der zugibt, dass er durch einen eigenen Fahrfehler und nicht durch den Steinwurf gegen den Baum gefahren ist. Diese andere Version des Unfalls ist bei einigen Marlowern bis heute verbreitet. Sie wird auch nicht erschüttert durch Sachverständigengutachten und eine polizeiliche Nachstellung der Tat, die fürs Potsdamer Landgericht zweifelsfrei erwiesen haben, dass es so nicht gewesen sein kann. Der zweite Täter, Mario P., der den Stein besorgt und den Verfolgerwagen gefahren hatte, ist nach fast 9 Jahren Haft auch wieder raus. Über seinen Bruder lässt auch er ausrichten, dass er den Medien nichts mehr zu sagen hat. Am Marlower Bahnhof redet man noch mit den Medien, wenn auch nicht immer gerne.
Lassen Sie mal ein Thema. Wir denken an Noel Martin. Dass es manche gibt, die das vielleicht nicht so sehen, ist klar, aber es wird schon noch genügend engagierte Leute geben, die daran denken und hoffen, dass sowas nie wieder vorkommt und das auf jeden Fall auch in Zukunft verhindern wollen.
Wo ich mal hinkomme, redet man nicht mehr drüber, ist vergessen. Nicht? Aber ich denke öfters mal dran, wenn ich Ähnliches im Fernsehen sehe, muss ich daran denken. Ja? Der Mann tat mir so leid.
Ich glaube, nach so vielen Jahren sollte es einfach ruhen. Und nicht wieder, gerade jetzt zur WM, wo sowieso alles schon brodelt, das nochmal jetzt hochzujubeln.
Von Hochjubeln will Marlos Bürgermeister Ortwin Beyer nicht sprechen. Mit der Gemeindevertretung hat er die Tat vom 16. Juni gerade erst so deutlich verurteilt, wie es in den vergangenen 10 Jahren noch nie geschehen ist. Dennoch ist auch der Bürgermeister nicht frei davon, die Medien für den schlechten Ruf seines Ortes mitverantwortlich zu machen.
Im Fall Malo, denke ich, war es auch nicht angebracht, es in dieser überregionalen Form zu bringen. Es ist ein, sag ich mal, Vorfall gewesen, der sehr bedauerlich war für den Noel Martin, da er nun querschnittsgelähmt ab dem Hals ist. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man dadurch eine ganze Gemeinde mit damals noch 19.000 Einwohnern in eine rechte Ecke drücken kann. Das ist sie bei weitem nicht. Ich sage einfach, wir sind weit über 99% haben wir mit Rechtsextremismus überhaupt nichts hier am Hut in dieser Gemeinde.
Noel Martin wäre gerne in Marlow in diesen Tagen, wie vor 5 Jahren, als er eine große Demonstration anführte. Das Land Brandenburg aber wollte die Kosten für seinen Besuch nicht übernehmen. In seinem Garten in Birmingham macht er sich wenig Gedanken darüber, dass die Marlower ihn vergessen könnten.
Well, there's a lot of buildings up there.
Da sind doch viele Häuser, die Leute schlafen drin. Wenn sie das hören, dann könnten sie sagen, ach, vielleicht hat er mein Haus verputzt. Die Häuser stehen noch 100 Jahre und es gibt Leute in Marlow, die gute Sachen machen. Das beweist doch, dass ich noch nicht tot bin. Und selbst wenn ich tot bin, sind da immer noch die Blutspuren und die kann keiner abwaschen.
Auch die beiden Täter, Sandro und Mario, werden diese Blutspuren nicht tilgen können, sagt Noel Martin. Er hofft, dass sie damit klarkommen werden. Ansonsten will er an die beiden, die sein Leben zerstört haben, nur wenige Gedanken verschwenden.
Die werden ihre Probleme bekommen. Lass sie darüber nachdenken. Ich bin nicht der Schuldige. Lass sie überlegen, was sie getan haben. Mein Hirn kommt nicht einmal in die Nähe davon, mir vorzustellen, was sie heute machen oder wo sie sind. Es ist unwichtig. Für mich existieren sie gar nicht und selbst wenn ich Gefühle hätte, würde ich sie dann an die beiden verschwenden. Ich wäre beschäftigt damit, sie an eine Frau oder an eine gute Zeit zu verschwenden.
Was wäre, wenn der Mann, der in Jamaika geboren wurde, der früher leidenschaftlich geritten ist, in Marlow Häuser verputzt hat und jetzt in Birmingham im Rollstuhl sitzt, weiß die Antwort auf diese Frage. Was wäre gewesen, wenn er am 16. Juni 1996 auf dem Weg nach Halle nicht in Marlow gehalten hätte, um seine Freundin Jackie aus der Telefonzelle am Bahnhof anzurufen? Seine Freundin Jackie, die nach dem Anschlag ihren Job aufgab, um ihn zu pflegen, die er im April 2000 heiratete, im Krankenhaus, 2 Tage bevor sie an Krebs starb. Was also wäre gewesen, wenn?
Es wäre ein fantastisches Leben. Alles war vorbereitet. Auch finanziell hätten wir keine Probleme gehabt. Ich war keiner, der das Leben ignoriert hat. Ich habe das Leben gelebt. Und wir hätten jetzt ein wunderbares Leben gehabt, aber alles ist weg. Da siehst du, was Rassismus bringt.
Noel Martin hat Jackie mit einer Ausnahmegenehmigung in seinem Garten beerdigen lassen. Der Weg zum Friedhof wäre regelmäßig nicht zu schaffen. Er ist noch immer überzeugt, dass Jackies Krebs durch den Stress entstanden ist, dem sie seit dem 16. Juni 1996 ausgesetzt war. Zum Abschied konnte er sie nicht mal umarmen. Die Liebe ist weg seit Jackies Tod, sagt Noel Martin, weil er seinen Körper nicht mehr spürt, kann er nichts mehr fühlen.
Ich kann mir die Situation nur angucken. Wenn du gelähmt bist, kannst du nicht fühlen, wenn dir jemand Liebe gibt. Du kannst das Leben an sich nicht anfassen. Die Liebe an sich. Das heißt, du bist nicht existent. Du bist nicht im Leben.
10 Jahre nach dem Anschlag von Marlow zieht Noel Martin Bilanz. Auf der Habenseite stehen sein unermüdlicher Kampf gegen Rassismus, seine Rückkehr nach Marlow vor 5 Jahren und der Jugendaustausch, den er zusammen mit dem Land Brandenburg ins Leben gerufen hat. Schon mehrfach haben Marlower Oberschüler Altersgenossen in Birmingham besucht. Gerade erst waren Birminghamer Jugendliche zu einer Mini-Fußball-WM in Marlow. Ein weiteres Ziel hat Noel Martin fest im Blick. Er will eine Stiftung, die Kindern in seiner Heimat Jamaika fundierte Computerkenntnisse beibringen soll, als Ticket in eine gute berufliche Zukunft. Einen Anwalt hat er schon mit der Stiftungsgründung betraut. Andere Ziele, sagt Noel Martin ganz ohne Pathos und fast fröhlich, hat er in diesem Leben dann nicht mehr. Nur eine Reise will er noch machen, im nächsten Sommer in die Schweiz, zur Sterbehilfeorganisation Dignitas.
Once I do all that to get the charity up and running.
Wenn die Stiftung erstmal läuft, dann werde ich kurz vor meinem Geburtstag, weil ich an meinem Geburtstag sterben will, bei Dignitas Sterbehilfe buchen. Eine kleine Party am Abend davor, wer kommen will, kommt, dann gehe ich schlafen, das ist alles. Und dann wache ich im nächsten Leben auf, gähne und sage, hallo, hier bin ich wieder.
And then wake up in the next life, yawning and saying, hello, I'm here again.